Ein Buch über antiautoritäre Pädagogik scheint im Jahr 2007 ungefähr 30 Jahre hinter der Zeit zu hinken, könnte man denken. Unser Redakteur Thomas Schröter hat trotzdem über antiautoritäre Pädagogik geschrieben und erklärt in seinem Buch Antiautoritäre Pädagogik zur Geschichte und Wiederaneignung eines verfemten Begriffs, warum es auch heute noch wichtig ist, über antiautoritäre Erziehung nachzudenken. Susi Lamberto hat das Buch für uns gelesen und stellt es uns vor.
Antiautoritäre Erziehung genießt heutzutage einen eher schlechten Ruf. Die Menschen, die so erzogen würden, wären nicht gesellschafts- und lebensfähig, sie kämen in einer autoritären, hierarchischen und kapitalistischen Gesellschaft nicht zurecht. Mit diesem Argument wird oft versucht, antiautoritäre Erziehungsmethoden zunichte zu machen. Thomas Schröter, der Autor des neu erschienenen Buches über antiautoritäre Pädagogik, erklärt, warum dieses Argument nicht greift.
Die Kinder, die antiautoritär erzogen wurden, zum Beispiel in Summerhill, das berühmteste Beispiel antiautoritärer Erziehung, kommen in der Welt zurecht. Das heißt, sie haben Stellungen in allen Hierarchien der Gesellschaft später eingenommen. Das ist zum einen, sage ich einmal, eine empirische Auflösung. Zum anderen ist es wichtig zu betonen, dass die Erziehung immer nur ein Teil der Sozialisation ist. Da spielen viele andere Faktoren auch eine wichtige Rolle. Und letztendlich ist es aber so, dass diese Schwierigkeit für antiautoritäre Erziehung immer besteht. Also das fängt an bei der Frage, Kind muss sich an die Struktur des bei Rots nicht über die Ampel gehen. Das ist eine autoritäre Struktur, aber die kann für das Kind lebensgefährlich sein, wenn sie die nicht beachtet. Da muss es also eingewiesen werden. Und da ist es völlig klar, da muss man der Unversehrtheit des Kindes Rechnung tragen und diese autoritäre Struktur dem Kind beibringen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Aber in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Frage, muss man immer auf den Lehrer hören, nur weil er Lehrer ist? Da würde antiautoritäre Erziehung sagen, nein, das muss man einem Kind auch beibringen, rechtzeitig Widerspruch zu erheben, wenn es seiner Meinung nach zum Beispiel unterdrückt wird.
In seinem Buch erörtert Thomas Schröter nicht nur die Theorie von Erziehung und Bildung antiautoritär und autoritär, sondern er behandelt auch chronologisch die Geschichte der Erziehung. Nebenbei erklärt der Autor die wichtigsten kulturwissenschaftlichen Modelle, wie etwa Rousseaus Kulturpessimismus und John Lockes Empirismus. Den Beginn autoritärer Erziehungsstrukturen setzt Schröter schon in vorchristlicher Zeit an, nämlich in Mesopotamien, wo sich zwischen 4000 und 3000 vor unserer Zeit die erste Schrift entwickelte.
Die Schule ist seit diesem Zeitpunkt neben der familiären Erziehung ein zentraler Ort der Erziehung und nicht nur die ägyptischen Quellen belegen, dass diese Schulen ein Ort der autoritären Dressur waren. Dass sie mit der Durchsetzung patriarchaler Gesellschaften einherging, macht den Zusammenhang zwischen Patriarchat und autoritärer Erziehung deutlich. Wir finden also in den städtischen Kulturen Mesopotamiens eine Priesterkaste vor, die ihre Gesetze in Tontafeln ritzen lässt, ihren Reichtum bilanziert und die Kinder dafür pauken lässt.
Der historische Diskurs führt uns weiter über die hellenistische Antike, in der zu den Schulen noch die Knabenliebe als repressives Element hinzukommt. Im christlichen Mittelalter wurden Kinder und Jugendliche zu strengem Gehorsam und Gottesfurcht erzogen, während in der Renaissance die Gottesfurcht durch die Nützlichkeit in der Zeit der Arbeitsteilung ausgetauscht wurde. Dabei stellt Thomas Schröter in dem historischen Teil heraus, dass die Erziehungsform und die Erziehungsziele immer abhängig von dem aktuellen politischen und wirtschaftlichen System waren und sind. Er kritisiert, dass nicht die Erziehung an die Kinder, sondern die Kinder an die Erziehung angepasst werden, was ein wesentliches Element von autoritärer Erziehung sei. Autoritäre Erziehung als eine Form von Unterdrückung reiht Schröter in einen größeren Zusammenhang von Repressionen ein, wie etwa die Unterdrückung der Frau, Rassismus und soziale Abstufungen. Nur würde kaum jemand für die Rechte der Kinder aufstehen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Rechten der Frauen, für die jahrzehntelang gekämpft wurde. Warum das so ist, erklärt der Autor selber.
Es durchzieht die gesellschaftlichen Formationen in der Geschichte, dass unterschiedliche Unterdrückungsformen einen höheren oder einen geringeren Rang hatten. Zum Beispiel im Mittelalter wurde die Unterdrückung des Kindes kaum wahrgenommen. Das sah man zum Beispiel an der Kleidung auch. Die Kinder hatten die gleiche Kleidung wie die Erwachsenen. Die Kinder konnten auch schon König sein. Wichtig waren in der Zeit die sozialen Unterschiede vor allen Dingen. Eben die Dreiteilung der Gesellschaft in Kirche, Staat, Fürsten und Bauern. Diese Teilung war sehr strikt und war sehr deutlich. Die Aufteilung in Eltern und Kinder war in dieser Gesellschaft nicht so wichtig. Während wir heute oft eine Unterbewertung der verschiedenen sozialen Schichten haben, aber Jugend zum Beispiel ein Phänomen ist, was in der Gesellschaft sehr wichtig wird, man könnte auch sagen, sehr gehypt wird.
Nach dieser Kritik ist auch klar, warum antiautoritäre Erziehung einen so schlechten Ruf hat. Die Machtverhältnisse sollen nicht kippen. Ein weiterer Punkt ist aber auch, dass Antiautorität oftmals mit Laissez-faire verwechselt wird, wie Thomas Schröter erklärt.
Der Neil hat auch Eltern beraten, zum Beispiel in Fragen antiautoritärer Erziehung. Und diese Eltern haben wie oft diese antiautoritäre Erziehung mit Laissez-faire-Erziehung verwechselt. Das heißt, Kind darf alles machen, was es will. Ich möchte jetzt mal ein Zitat geben, was das vielleicht deutlich macht. Da schreibt eine US-amerikanische Familie an A.S. Neil, also unser Kind haut dauernd Nägel mit dem Hammer in Schränke. Was sollen wir tun? Antiautoritäre Erziehung haben die gedacht, das Kind darf auf jeden Fall die Schränke demolieren. Die einfache Antwort von Neil war, nehmen Sie dem Kind den Hammer weg. Das hat nämlich genau nichts mit antiautoritärer Erziehung zu tun. Er schreibt dann auch weiter, wenn das Kind ihre Schränke immer zerstört, indem es da Nägel reinschlägt, sollten Sie einmal die Beziehung zu Ihrem Kind überdenken, warum es das tut. Das ist dann natürlich auch ein Teil antiautoritärer Erziehung. Erstens natürlich dem Kind den Hammer wegnehmen, zum Zweiten aber wirklich eine Auseinandersetzung führen, das Kind ernst nehmen, das will, damit etwas sagen. Kein Kind kommt irgendwie ohne Grund darauf, Nägel in Möbel zu schlagen. Und das ist ein wesentliches Moment antiautoritärer Erziehung, immer zu fragen, warum macht das Kind was, das Kind als Person auch ernst zu nehmen.
Thomas Schröters Buch Antiautoritäre Pädagogik zur Geschichte und Wiederaneignung eines verfemten Begriffes ist eine fundierte wissenschaftliche Abhandlung für alle, die sich tiefer mit der Theorie der antiautoritären Pädagogik beschäftigen möchten. Man kann es aber auch als eine Geschichte der Erziehung lesen und sich so einen Überblick über die europäische Geschichte mit einem besonderen Blickwinkel verschaffen. Das Werk sticht dabei aus anderen Abhandlungen über antiautoritäre Pädagogik heraus, weil es Soziologie und Geschichte miteinander verbindet. Zudem hinterfragt es bestehende Strukturen und bildet damit ein praktisches Beispiel dafür, worin eine gelungene antiautoritäre Erziehung gipfeln kann: in der Hinterfragung von Autoritäten.
Das Buch Antiautoritäre Pädagogik zur Geschichte und Wiederaneignung eines verfemten Begriffs von Thomas Schröter ist im Schmetterling Verlag erschienen und kann für 10 Euro erworben werden. Weitere Infos dazu finden Sie im Internet unter www.theorie.org. Theorie.org im Internet.